Wir gehen ja als Gemeinde offen und ehrlich miteinander um. Zumindest beten wir darum, dass wir ein offenes und ehrliches Miteinander haben. Und deswegen habe ich gedacht, heute Morgen ist mal der Zeitpunkt gekommen, dass ich mal ein ehrliches Geständnis ablege. Und zwar gucke ich gerne ZDF Traumschiff und habe auch schon Rosamunde Pilcher-Filme angeschaut. Und weil ich jetzt ehrlich bin, möchte ich gerne, dass ihr auch ehrlich seid. Wer mag denn auch Traumschiff? Und wer hat schon mal so Rosamunde Pilcher, Inga Lindström oder sowas angeschaut? Ach, sehr schön. Ich bin nicht alleine. Wunderbar, das freut mich jetzt. Also, ich gucke diese Filme nicht deswegen an, weil ich tiefgehende, regisseurartig, wunderbar gestaltete Filmkunst sehen will, sondern weil man manchmal ja einfach was braucht, was man so über sich rieseln lassen kann und wo man das Gefühl hat, Mensch, die Welt ist noch in Ordnung. Es ist überhaupt nichts Belastendes. Wenn ich was Belastendes sehen will, dann gucke ich einen Krimi an. Da weiß ich meistens zumindest noch nicht gleich am Anfang, wer der Mörder ist, wobei es ja da auch diesen Geheimcode gibt. Die erste Person, mit der der Ermittler spricht, ist meistens der Täter. Beim Traumschiff ist das ja so, bevor es spannend wird, wird schon jede Spannung aufgelöst. Also das kann man, ich glaube, deswegen läuft es ja auch an Weihnachten, wo man so vollgegessen ist, wäre jede Spannung zu viel und man würde ständig nur noch Herzinfarktpatienten haben, weil das einfach nicht verarbeitbar ist. Also deswegen seichte Unterhaltung und am Ende kriegen sie sich trotzdem oder sowieso. Das ist ja auch von vornherein schon klar gewesen. Man weiß, wie diese Geschichten sind, man sieht die Charaktere und spinnt sich das durch. Am Ende ist alles klar. Und vielleicht geht es dir heute Morgen genauso, wenn du an die Geschichte denkst, die heute Predigttext ist. Wir haben ja eben schon das Thema des Gottesdienstes gesehen und ich habe mir diesmal gar keine Mühe gegeben, das Ganze zu verstecken, sondern es ist von vornherein klar, um was es heute und auch nächste Woche gehen soll, denn wir schauen uns eine ganz bekannte Geschichte aus der Bibel an, ein Gleichnis von Jesus, das wahrscheinlich die meisten von uns sehr gut kennen, schon ganz oft gehört haben und wo jeder von uns auch schon irgendeinen Inhalt, irgendein Bild dazu vor Augen hat. Aber ich glaube, dass bei dieser Geschichte, bei diesem Gleichnis von Jesus im Unterschied zu Rosamunde Pilcher, Inga Lindström und wie sie alle heißen mögen, ein Unterschied ist. Diese Geschichte ist uns zwar vertraut und wir denken auch schon zu wissen, wie sie eigentlich am Ende ausgeht, oder wir wissen es natürlich auch, weil sie ja fertig in der Bibel steht, aber ganz so klar ist das Ende der Geschichte ja doch auch gar nicht. Da bleibt ja auch irgendwie noch etwas offen. Und wenn man sich genau Zeit nimmt, merkt man, wie viel mehr diese Geschichte, dieses Gleichnis mit uns zu tun hat, wie viel realistischer dieses Gleichnis tatsächlich ist, als es eine Vielzahl der Traumschiffgeschichten sind. Wir nehmen uns deswegen sogar gleich 2 Sonntage Zeit, um dieses Gleichnis in den Blick zu nehmen. Wie gesagt, die Rede ist vom Gleichnis von den verlorenen Söhnen oder dem verlorenen Sohn oder dem liebenden Vater oder dem barmherzigen Vater, wie auch immer du es kennst, wie auch immer du es nennst. Wir schauen jetzt gemeinsam in den ersten Teil dieses Gleichnisses aus Lukas 15, die Verse 11 bis 24. Da haben wir es. Jesus fuhr fort: Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Dieses bekannte Gleichnis von Jesus ist ja eigentlich nur ein Teil eines Gleichnisses, eines großen Gleichnisses, was das ganze 15. Kapitel im Lukasevangelium betrifft. Und um das zu verstehen, was Jesus hier wichtig ist und wen er eigentlich anspricht, lohnt sich ja der Blick ganz an den Anfang des Kapitels. Die ersten drei Verse aus Kapitel 15, und da lesen wir, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Und dann kommen drei sehr bekannte Geschichten, drei Gleichnisse, die ein Gleichnis sind, die eigentlich alle den gleichen Inhalt haben. Es geht um das Verlieren und das Wiederfinden. Und wenn wir hier am Anfang schauen, zu wem Jesus spricht, das sind die Zöllner und die Menschen, die als Sünder gelten, und die Pharisäer, die sich über diese Menschen aufregen, heißt das ja, diese Personengruppen müssen auch irgendwie in dem Gleichnis vorkommen oder in diesen Gleichnisgeschichten und kommen da, werden damit irgendwie verwoben. Und wir haben ja zunächst einmal das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dieses eine Schaf, was von der Herde wegläuft, die 99 bleiben zurück. Der gute Hirte macht sich auf den Weg, sucht dieses eine, lässt die 99 zurück, weil dieses eine einzelne verlorene Schaf ihm so wichtig ist. Und dann wird das gefunden und es gibt eine große Feier. Und dann kommt das nächste Gleichnis von der Frau, die diese Münze verliert, und sie sucht das ganze Haus durch, stellt alles auf den Kopf, und als sie diese Münze findet, da lädt sie ihre ganze Nachbarschaft ein und sie feiern, weil die Münze gefunden worden ist. Und dann kommt diese Familiengeschichte der verlorenen Söhne. Und dieses Gleichnis ist mehr als jetzt irgendeine weitere Familientragikgeschichte, sondern es zeigt uns ganz deutlich, was die gute Botschaft, die beste Botschaft, die es gibt, das Evangelium von Gott, was das mit uns Menschen zu tun hat, was wir auch ganz persönlich davon lernen können. Ein Stück in zwei Akten, und alle Akte, oder diese Akte, zumindest der erste Akt, der hat drei Szenen, und diese drei Szenen oder Stationen des ersten Akts, die schauen wir uns heute an und dann nächste Woche den zweiten Akt. Und die erste Szene vom verlorenen Sohn Teil 1 könnten wir überschreiben mit Bruch und Flucht. Jesus fängt jetzt ja gar nicht groß an, da groß auszuschmücken, wie sind die familiären Verhältnisse, wo kommen die eigentlich her, wer ist das eigentlich, sondern er sagt einfach nur, ein Mann, der hat zwei Söhne. Und dann fängt das Problem schon an, weil der erste, der jüngere Sohn, der ist mit der Gesamtsituation mehr als unzufrieden. Der hat keine Lust mehr, unter der Knute des Vaters zu stehen oder vielleicht zu wissen, dass er eh nur der Jüngere ist und nicht so viel bekommen wird. Also will er raus aus diesem ganzen Alten und sagt zu seinem Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Und für die Hörer damals muss diese Bitte, diese Aufforderung an den Vater schon ein Riesenschlag gewesen sein. Denn was der Sohn hier sagt, ist ja, ich will jetzt das kriegen, was es eigentlich erst gibt, wenn du stirbst, Vater. Also umgekehrt, ey Alter, sei jetzt bitte tot. Das ist das, was der Sohn hier sehr deutlich zum Ausdruck bringt, oder vielleicht ein bisschen weniger drastisch, du bist mir eigentlich egal. Ich will nur das Geld von dir. Aber was du mir gibst sonst, das brauche ich überhaupt nicht. Du bist Mittel zum Zweck. Als Jüngerer von zwei Brüdern steht ihm ein Drittel des Besitzes zu, der Ältere kriegt zwei, und das braucht er jetzt sofort, dieses eine Drittel. Und es scheint eine sehr unhöfliche Bitte zu sein, und vielleicht waren die Leute irgendwie schockiert darüber, weil sie sagen, wie kann denn ein Sohn sowas von seinem Vater fordern? Und vielleicht waren sie auf der anderen Seite gar nicht überrascht, weil sie gesagt haben, hey, das ist Familie. So geht das in Familien nun mal zu. Das ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sie kennen vielleicht die Familien, aber was sie wirklich erstaunt haben wird, ist die Reaktion, die der Vater jetzt bringt. in so einer patriarchal geprägten Kultur, wo der Vater das Sippenoberhaupt, der war mehr oder weniger fast schon Gott gleich, da konnte keiner dem was machen, und wenn der gesagt hat, das Wasser fließt den Berg hoch, dann war das auch so, da spricht keiner dagegen. Und wenn da der jüngere Sohn so rotzfrech kommt und sagt, hey, am besten wärst du jetzt tot, gib mir den Anteil am Erbe, da würde der Vater sagen, das kannst du haben. Anteil am Erbe, den zahle ich dir aus. Rechts und links eine, und dann hast du die Zahlung gekriegt. Das wäre die zu erwartbare Reaktion des Vaters gewesen. Dass er sagt, du kannst auch gerne gehen, wenn du nichts mehr mit mir zu tun haben willst, du kriegst überhaupt nichts mehr. Sieh doch, wo du bleibst. Und was macht der Vater? Er fängt an, den Besitz aufzuteilen. Obwohl der Sohn so respektlos war, sagt er, okay, dann machen wir das jetzt. Du kriegst jetzt deinen Anteil. Und was das für den Vater heißt, ist, er verzichtet auf einen eigenen Teil seines Besitzes, seines Lebens. Das, was er braucht, um durchzukommen, das ist jetzt schon weg. Und das wird er ab diesem Moment an jedem Tag merken, weil er nicht mehr so viele Ländereien oder was auch immer er da alles in Geld umgesetzt hat, plötzlich nicht mehr hat. Er tut, was der Sohn verlangt, trotz der Respektlosigkeit. Er tut es, und er verhindert nicht, dass der Sohn jetzt alles in Geld umsetzt und dass der Sohn sogar danach die Flucht antritt und abhaut. Und warum verhindert er das nicht? Warum hält er den Sohn nicht auf? Warum reagiert er so anders, als es vielleicht erwartbar gewesen ist? Weil er der Vater ist. Weil er der Vater ist. Der Vater, der ein Kind haben will und keinen Sklaven. Der ein Kind in Freiheit haben will und keinen Sklaven. Und der Sohn nutzt diese Freiheit aus. Er bricht mit der Vergangenheit. Er haut jetzt ab. Er läuft so weit er kann. Er sagt sich los von dem, was das Leben bisher ausgemacht hat. Und er sagt sich los von dem, der ihm das Leben ermöglicht hat. Weg in die Freiheit. Das Alte, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss hier einfach raus. Nur noch der Wunsch nach weg, und zwar möglichst weit. Der Plan fürs Leben, in modernen Worten vielleicht ausgedrückt, Selbstverwirklichung, Selbstentdeckung. Das ist das, was der Sohn sich wünscht. Und das ist ja in solch strengen Kulturen wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich, dass es dann Leute gibt, die sagen, ich muss aus diesem engen Korsett, was hier gesetzt wird, ich muss da raus, ich muss das irgendwie anders erleben. Und dieser Gedanke dahinter, jeder Mensch muss die Freiheit haben, seinen Zielen nachzugehen, sich selbst zu verwirklichen. Die Welt wäre so viel besser, wenn es nicht immer diese blöden Traditionen geben würde. Diese Gepflogenheiten, die irgendwie gelten. Oder irgendwelche Maßstäbe, die mich in der Entfaltung meiner Wünsche und meiner Freiheiten so extrem einschränken. Die diese persönliche Freiheit beschneiden. Und das darf nicht sein. Ich muss mich in allem ausleben, was ich will. Nur Fortschritt zählt. Das Neue, das ist erstrebenswert. Raus aus dem Alten, Flucht aus dem Vaterhaus, das Neue, das Andere, das sieht so viel verlockender aus. Und ich habe mich gefragt, auch wenn wir uns vielleicht gar nicht zuerst mit diesem verlorenen Sohn identifizieren würden, mit diesem Wegläufer, habe ich mir trotzdem die Frage gestellt, wo stehe ich, wo stehen wir in dieser Gefahr, in dieser Versuchung, dem nachzugehen? Vielleicht gar nicht unbedingt jetzt im persönlichen Leben zu sagen, ich breche jetzt aus allem aus, ich breche jetzt alle Verbindungen, alle Kontakte, all das mit dem Alten ab und suche mir irgendwie was ganz was Neues, sondern vielleicht eher so die Frage, wo stehe ich im Glauben in dieser Gefahr? Im persönlichen unterwegs sein mit Gott. Diese Frage, wo komme ich mit Gott als Vaterfigur, einfach nicht klar, weil das, was Gott in seinem Wort fordert, das so einengend ist und das so überhaupt nicht zu dem passt, was doch ganz normal zu sein scheint in unserer Gesellschaft. Wo Gott Dinge fordert, die doch kein normaler Mensch heutzutage noch einfordern, propagieren und sagen würde. Das kann man doch nicht mehr so denken heutzutage. Wir sind doch aufgeklärt. Das kann man doch heute so nicht mehr glauben. Und wo sind diese Momente, wo ich merke, dass das bohrt irgendwo an mir? Gott, der will mir was vorenthalten. Und wenn das so ist, dann komme ich zu kurz, wenn ich mich da nach Gottes Worten richte, nach seinen Anforderungen richte. Also nichts wie Wegbruch mit dem Alten, raus aus dem, die neue Freiheit leben. Und es ist spannend, dass das innerhalb der Christenheit gerade so sehr modern zu sein scheint. Es gibt eine ganze Reihe von Christen, auch welche, die wir vielleicht als christliche Promis bezeichnen würden, die in den letzten Jahren einen solchen Weg gegangen sind. Angefangen davon, dass sie zu Recht gesagt haben, manche Glaubenssätze, da würde ich gerne mal wissen, warum glauben wir das eigentlich? Die Begründung ist so, die reicht mir nicht. Ich will verstehen, warum Dinge so gefordert werden. Ich will das nochmal tiefer begreifen, was das eigentlich soll. Aber dieser Schritt war meistens nur der erste und es geht immer weiter. Und dann heißt es irgendwann, ich kann diese Sachen einfach nicht mehr glauben. Das ist doch gesellschaftlich nicht mehr anerkannt. Wenn ich die Bibel lese, dann muss ich zuerst überlegen, was erlaubt denn die Gesellschaft heutzutage, und so lese ich dann die Bibel. Das ist das, was zählt. Es gibt dann den schönen Fachbegriff dafür, man nennt das Dekonstruktion. Und da gibt es mittlerweile einen ganzen Haufen von Büchern, wo es darum geht, der Glaube passt nicht mehr, ich muss umziehen und keine Ahnung, ich habe mich freigeschwommen und wie auch immer sie alle heißen. Wie gesagt, es scheint gerade sehr, sehr hip zu sein. Und was dahinter steht, ist meistens die Flucht und der Bruch mit Gemeindeverständnis, mit Christenheit, was man als so extrem einengend, unterdrückend und nicht begreifbar versteht. Und das Schlimme dabei ist, bei allem, wo dieses grundsätzliche Anliegen zu sagen, ja, wir müssen verstehen, warum wir glauben, was wir glauben. Und wir müssen das auch sinnvoll begründen können, warum wir glauben, was wir glauben. Nicht einfach nur sagen, das war halt schon immer so. Das ist keine sinnvolle Begründung. Aber bei diesen Versuchen, sich jetzt da freizuschwimmen, habe ich das Gefühl, dass bei vielen von diesen Leuten, die dann Bücher geschrieben haben und Podcasts aufnehmen und Videos dazu machen und alles Mögliche, dass am Ende der Glaube plötzlich ganz weg ist. Und die Frage ist, was trägt denn dann eigentlich noch, wenn ich alles entkernt habe? Wenn da kein Fundament mehr da ist? Wenn ich mich so weit vom Vaterhaus losgesagt habe, dass die Verbindung zu meinem Vater im Himmel irgendwie da auch gelitten hat? Wie geht es jetzt weiter? Wir schauen in die zweite Szene dieses Textes, dieses Gleichnisses. Was passiert mit dem jüngeren Sohn? Er kommt zum Tiefpunkt und zur Erkenntnis. Er macht sich jetzt ja auf den Weg mit einem prall gefüllten Geldbeutel. All das, was er bekommen hat von seinem Vater, hat er jetzt in Geld umgesetzt. Und er zieht nicht nur in den Nachbarort, sondern, Jesus sagt, in ein fremdes, fernes Land. Also weiter weg kann man wohl gar nicht ziehen. Und das Leben, was der jüngere Sohn dort lebt, vielleicht habt ihr jetzt vor eurem inneren Auge auch schon wieder Bilder, so Kinderbibel-Style, wie das dann aussieht, wie da gefeiert wird. Meistens führt der Weg dann ja in die Kneipe. So wird das dargestellt, keine Ahnung, ob es noch mehr war als nur die Kneipe, ob das so ein bisschen so christlicher Struwwelpeter, wie das dann alles ist. Man muss es gar nicht ausschmücken, was hier passiert. Jesus spricht ja nur von Saus und Braus. Man merkt aber, er genießt jetzt wirklich mal die Freiheiten. Alles, was möglich ist, ich habe ja das Geld, also gibt es keine Gründe, die jetzt noch groß hindern. Er schmeißt das Geld aus dem Fenster und der Nächste, der rausfliegt, ist er selbst. Das Geld ist nämlich plötzlich weg. Und es kommt auch nichts mehr nach. Er hat sein Vermögen aufgebraucht. Ungünstigerweise bricht jetzt in diesem Land auch noch eine Hungersnot aus. Das heißt, er kann sich auch gar nichts mehr kaufen. Auch das Land gibt sonst nichts mehr her. Ohne Perspektive, ohne Geld, ohne Wissen, wie es weitergehen soll, sitzt der Kerl jetzt in der Fremde und weiß nicht mehr weiter. Und man denkt hier schon, jetzt ist doch der Tiefpunkt eigentlich erreicht. Was soll noch passieren? Es geht aber tatsächlich für ihn noch tiefer. Die einzige Möglichkeit, noch irgendwie über die Runden zu kommen, ist, dass er als Schweinehirte arbeitet. Und das ist natürlich für die Ohren der Hörer damals zur Zeit von Jesus eine absolute Katastrophe. Für Juden waren Schweine das Unreinste, was es überhaupt gab. Wer mit den Schweinen in Kontakt stand, der war von allem anderen ausgeschlossen. Der durfte nicht in den Tempel, der durfte nicht in die Synagoge und alle anderen haben ihn eigentlich auch gemieden, weil der war ja unrein und wenn ich mit dem Kontakt habe, dann bin ich auch unrein. Das heißt, der hat sich da im Schweinkram völlig isoliert, von allem ausgeschlossen. Und die Hoffnung, die er hatte, dass er da was zu fressen kriegt, auch das wird ihm noch verwehrt. Selbst das Schweinefutter bringt ihn nicht weiter. Und während die Schweine so vor sich hin grummeln und da schmatzen, so Schweinestall-Style, wie das da halt so zu sich geht, sitzt er da im Sumpf. Und vielleicht hört er seinen eigenen Magen brummen und grummeln und dann zieht vielleicht sein bisheriges Leben so an ihm vorbei. Und er denkt zurück, wie war das eigentlich bei meinem Vater? Was mache ich hier bloß? dieser Traum von Freiheit hat mich ja extrem weit gebracht, wo ich jetzt hier sitze. Und es ist ja manchmal, dass man diese tiefen Momente im Leben braucht, keiner wünscht sie sich, aber dass man gerade da, wo man an so einem Punkt steht, vielleicht vor sich nur noch eine Mauer sieht oder das Gefühl hat, ich sitze im tiefsten Loch, da komme ich nicht mehr raus. Es sind nur noch Fragen da und ich finde keine Antworten. Dass das diese Momente sind, wo wir wirklich bereit werden, mal über unser Leben nachzudenken. Dass das die Momente sind, wo wir anfangen, uns selbst auch wirklich und ehrlich zu hinterfragen, weil es jetzt plötzlich nichts mehr gibt, was unser Leben anders übertüncht. Da ist kein Geld mehr da, mit dem wir uns alles kaufen können und wo wir alles mit verdecken können. Da sind keine Masken mehr da, die wir vorher noch aufgezogen haben und mit denen wir gemeint haben, uns selbst oder auch andere täuschen zu können. Da, wo ich merke, alles, was ich bisher gemacht habe, alles suchen, alles haschen, alles durch die Gegend rennen, alles ganz verrückt werden, ist doch nur Ausdruck irgendeines Hungers ganz tief in mir drin, den ich stillen wollte. Und ich habe es an 1000 Stellen versucht, aber nirgends bin ich wirklich satt geworden. So dieses Fastfood-Gefühl. So einmal bei McDonald's so einen richtig fetten Burger gegessen und dieses, oh, das fällt einem so tief in den Bauch und dann meistens gibt es dann ja noch irgendwie eine süße Limo dazu und man hat das Gefühl, genau so geht es einem dann. Nichts kann einen mehr halten in dieser Situation, weil man so dick geworden ist wahrscheinlich von den dicken Burgern. Also alles ist durcheinander und die einzige Sehnsucht ist doch jetzt mal ein Stück Vollkornbrot oder ein Apfel. So, alles ist vorbei und ich fange mal denke darüber nach, was eigentlich wirklich wichtig ist. Mal gucken, wie lange das jetzt hier noch hält. Vielleicht braucht man manchmal auch so einen Moment, um zu überlegen, wie wir das reparieren können. Tiefpunkt für die Kanzel sozusagen heute Morgen. Diese Suche nach Freiheit und nach Selbstverwirklichung, sie bringt uns einfach nicht an das wirkliche Ziel. Da bleiben immer noch so viele Fragen offen. Da bleibt immer noch dieser Hunger. Jeder neue Trend ist verlockend, aber nicht zielführend. Und da, wo alles frei ist, wo ich meine, jetzt Freiheit ist das Einzige, was zählt, das Einzige, was uns gut tut, merke ich, wenn es überhaupt keine Regeln gibt, wenn es überhaupt keine Maßstäbe gibt, an denen Dinge festgesetzt sind oder kontrolliert werden, ist das doch auch komisch. Also ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, irgendein Spiel, nehmen wir Fußball, läuft ohne Regeln, das wäre, glaube ich, nicht mehr so spannend. Wenn jeder denkt, ich schieße jetzt halt den Ball ins Tor und der Nächste dem Trainer ins Gesicht und der Nächste denkt sich, wenn ich jetzt mit dem Schiedsrichter anfange, Karten zu spielen, oder keine Ahnung, Hand, Fuß, Kopf, Ohr, alles gilt, das funktioniert einfach nicht. Also die ganz große Freiheit ist auch nur ein Trugschluss. Und der jüngere Sohn kommt dazu, dass die Erkenntnis reift, es gibt einen Ort, wo es doch eigentlich so viel besser ist als hier im Schweinedreck. Und das ist bei meinem Vater. Da haben selbst die Tagelöhner, selbst die, die sonst nicht viel auf die Reihe kriegen, die tageweise da vielleicht mal arbeiten, um über die Runden zu kommen, die haben aber genug, um nicht hungern zu müssen. Und zwar alle. Und was in dem Mann wächst, ist die Sehnsucht nach der Nähe des Mannes, den er vor kurzem noch den Tod an den Hals gewünscht hat, von dem er nicht weit genug weg sein konnte. Und er möchte zu ihm zurück. Aber die Frage ist, kann ich das denn jetzt? Darf ich zu diesem Mann noch mal zurückkommen, dem ich so viel Ärger bereitet habe? Ist das erlaubt? Es ist doch ganz klar, was passieren wird. Wenn ich nach Hause komme als der, der eben noch gesagt hat, gib mir jetzt das Geld, sei am besten tot, du interessierst mich nicht, der wird doch die Tür vor mir zuschlagen. Der wird sagen, in unserer Familie, der du so viel Schande bereitet hast, da ist kein Platz mehr für dich. Such dir einen anderen Ort. Du kommst aus der Ferne, dann gehst du jetzt in die Ferne. Aber hier bei uns kommst du sicherlich nicht unter. Also überlegt sich der Sohn, was kann ich denn machen? Ich brauche irgendwas, was ich in die Waagschale werfen kann. Gut, das Erste ist, ich merke, es war irgendwo nicht ganz richtig. Also versuche ich meinem Vater zu erklären, dass ich doch auch irgendwie schuldig geworden bin. Und dann fängt er ja an und überlegt sich, was könnte ich denn jetzt sagen? Was wäre denn eine gute Rede, die ich halten könnte? Und das Erste, was er sagen möchte, ist, ich habe mich gegen meinen Vater und den Himmel versündigt. Etwas von Reue wird hier schon sichtbar, sonst würde er ja nicht von Sünde oder Schuld sprechen. Aber nur zu sagen, es tut mir leid, ich habe da Mist gebaut, das alleine wird nicht reichen, ich brauche noch mehr. Also sagt sich der Sohn, ich werfe noch was anderes in die Waagschale und biete mich meinem Vater als billige Arbeitskraft an. Dann kann ich wenigstens so tun, als würde ich diese Schulden, die ich aufgehäuft habe, irgendwann mal abarbeiten können. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Gedacht, getan, er macht sich auf den Weg und damit sind wir bei der dritten Szene dieses ersten Gleichnisaktes, Umkehr und Annahme. Und ich stelle mir das so vor, was wird das für ein weiter Weg gewesen sein? Wie wird jeder Schritt des Sohns schwer gewesen sein, weil er sich ausgemalt hat, was wird passieren mit jedem Mal, wo er näher nach zu Hause gekommen ist? Was wird der Vater jetzt eigentlich tun? Wahrscheinlich wird er seinen Vater gar nicht treffen. Wenn er nach Hause kommt, in die Ortschaft, wo er gelebt hat, da werden doch alle verächtlich auf ihn gucken. Die wissen doch, er ist der, der weggelaufen ist, der das Geld aus dem Fenster geschmissen hat, der, der den Vater so respektlos behandelt hat. Und wenn er dann versucht, Kontakt zum Vater aufzunehmen, dann wird der Vater wahrscheinlich gar nicht mit ihm sprechen. Der schickt irgendeinen x-beliebigen Bediensteten vor die Tür und dann kann er da sein Sätzchen aufsagen und dann nimmt er diese Nachricht mit, geht wieder ins Haus und er, der Sohn, kniet da vor der Haustür im Dreck und wartet, ob der Herr Vater sich irgendwann einmal dazu bewegen lässt, ihm eine Antwort zu schicken. Die Fehler werden fortan die Identität bestimmen. Das wird er sein. Er wird auf ewig der Respektlose sein. Der Familienbeschmutzer. Der, der es nicht gebacken gekriegt hat, der, dem die Familie so unwichtig war, der, der dem Vater den Tod an den Hals gewünscht hat, das wird wie so ein Stempel auf seinem Kopf stehen. Und damit wird er definiert werden, das ist sicher. Was er nicht geahnt hat auf seinem Weg nach Hause ist, dass sein Vater jeden Tag auf ihn gewartet hat. Dass der Vater jeden Tag vor seiner Tür steht und Ausschau hält. Jesus beschreibt, der Vater sah den Sohn schon von Weitem. Das heißt, das war nicht mal so ein zufälliges, ich gehe aus der Haustür, ach, huch, wo kommst du denn jetzt her? Sondern der steht da und guckt und er sieht ganz weit da hinten am Horizont, da tut sich was. Und der Vater erkennt seinen Sohn, obwohl er sich wahrscheinlich total verändert hat zu dem Moment, als er von zu Hause ausgezogen ist. Der hat den Dreck des Schweinestalls an sich gehabt, wahrscheinlich ungekämmt, unrasiert. Aber in diesem entstellten Menschen sieht der Vater seinen Sohn, seinen jüngeren Sohn. Und es wird noch ungewöhnlicher, denn der Vater, er wartet nicht, bis der Sohn angekrochen kommt, sondern er tut den ersten Schritt. Er geht auf den Sohn zu, nein, er geht nicht, er rennt auf den Sohn zu. So ein Patriarch, der würde doch nicht rennen. Der würde niemals sich so bewegen, dass der die Rockzipfel hochnimmt bei den Gewändern und dann seine nackten Beine noch zeigt, das macht kein so ein reicher Mann. Der schickt vielleicht irgendeinen Boten, aber er selbst doch nicht. Der Vater tut das, der rennt seinem Sohn entgegen und lässt den Emotionen freien Lauf. Er fällt dem Sohn um den Hals, er küsst ihn. Und da ist kein Scherbengericht, kein Spießrutenlaufen durch die ganze Nachbarschaft. Er nimmt den Sohn an. Keine Abmahnung. Was deutlich wird, ist große Liebe. Liebe, die nie aufgehört hat. Trotz aller Respektlosigkeit. Trotz aller Verachtung des Vaters. Und auch da, wo der Vater täglich mit dem Verlust konfrontiert war, er liebt seinen Sohn noch immer. Und der Sohn fängt jetzt an mit seiner einstudierten Rede. Vater, ich habe gegen dich gesündigt und gegen den Himmel. Und dann will er ansetzen, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber da fällt ihm der Vater schon ins Wort. Und er sagt, stopp, halt, Leute, jetzt bringt mal angemessene Klamotten her, das beste Gewand, steckt ihm den Ring an den Finger, der ist barfuß, der braucht Sandalen und überhaupt, wir schlachten jetzt das Mastkalb und wir feiern. Da ist kein Vorwurf, keine Vorhaltung, so, wir feiern jetzt gleich, aber pass mal auf, wir müssen erst noch mal eine Sache klären, also das, was du damals gemacht hast, das geht ja so gar nicht, also nein, 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 nein. Kein erhobener Zeigefinger in der Situation. Der Vater, er sagt, holt das beste Gewand. Wo kommt das her? Ja, aus seinem eigenen Kleiderschrank. Er ist der Boss, er hat die besten Kleider. Er gibt sein bestes Gewand für diesen lumpigen Sohn, der ihn so respektlos behandelt hat. Und da ist auch nichts von wegen, du wirst jetzt mein Sklave, mein Tagelöhner. Nein, steckt ihm einen Ring an den Finger als Zeichen, der ist wieder vollwertiges Familienmitglied. Der Ring als Zeichen der Verbindung, vielleicht sogar der Siegelring, mit dem der Sohn genauso wie der Vater Geschäftsabschlüsse unterzeichnen kann. Du musst dir das nicht verdienen. Ich schenk's dir wieder. Du musst nicht barfuß laufen, du kriegst Schuhe an und dann feiern wir. Da wurde nicht jeden Tag Fleisch gegessen, auch nicht einmal in der Woche vielleicht, sondern zu ganz, 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 ganz besonderen Anlässen. Und das Mastkalb, das ist das Beste, was an Fleisch da war, also wenn es dann verarbeitet worden ist, war es das beste Fleisch. Und das wird jetzt einfach mal so irgendwann mitten in der Woche oder keine Ahnung, was es für ein Tag war, einfach mal so geschlachtet und dann schmeißt der Vater da eine Riesenfeier. Er zeigt seinem Sohn, ich warte nicht, bis du das abgearbeitet hast. Ich warte nicht, dass du die Schulden bezahlt hast. Ich warte nicht, bevor du lang genug hier vor mir rumgekrochen bist. Du musst dir die Zugehörigkeit zu Familie nicht verdienen. Ich schenke sie dir. Und deine ganze Schmach, die man an deinem Äußeren im Moment sieht, die decke ich zu mit meiner Ehre, mit den Gewändern meiner Stellung. Ich sorge für dich und ich nehme dich wieder an. Der Sohn wird wieder aufgenommen. Er war tot. Er ist wieder da. Und das ist ja die Botschaft, die sich durch die Gleichnisse im Kapitel 15 hindurchzieht. Der gute Hirte, der das verlorene Schaf sucht, der kommt nach Hause, lädt seine Nachbarn ein und er sagt, hey, lass uns feiern, dieses Schaf, es war verloren und ich habe es wiedergefunden. Und die Frau, die die Münze verliert, die sagt zwar nicht, die Münze war tot, weil die das sowieso ist, weil es ja nur eine Münze ist, aber der sagt, ich habe sie verloren, ich habe sie wiedergefunden, die ist so wertvoll für mich, wir müssen jetzt feiern. Und dann kommt ja, gerade nach dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, heißt es dann ja, dass Jesus sagt, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Da ist Freude im Himmel, wenn sowas passiert, wenn die Verlorenen zurückkommen, wenn die zurückkommen und sie merken, Gottes Liebe ist so wunderbar. So wunderbar groß, größer als ich mir das ausgemalt habe, als ich es mir vorstellen konnte. Das zeigt Jesus mit diesem Gleichnis etwas von Gottes, des Vaters Herz. Er ist so voller Liebe, er sehnt sich so danach, dass die Menschen zurückkommen. Es ist ja Gottes Bewegung von Anfang an, den Menschen hinterher. Adam und Eva, sie verstecken sich vor Gott, als sie gemerkt haben, wir nutzen mal die Freiheiten aus, die uns Gott gibt. Und Gott kommt hinterher, er kommt in den Garten und er sucht sie. Adam, wo bist du? Er geht ihnen hinterher. Und er geht den Menschen so weit hinterher, dass er dann ja selbst Mensch wird in Jesus. Weil er die Verlorenen retten will. Jesus sagt, der Menschensohn, also er selbst, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist der gute Hirte, der sucht und findet. Und Jesus zeigt hier, der Vater steht mit offenen Armen da. Gott wartet auf dich, auf uns. Er wartet auf uns, dass wir zurückkommen, ganz egal, was gewesen ist. Und wir können zurückkommen, ganz egal, was es war. Gottes Liebe und seine Vergebung können jegliche Art von Schuld, von Fehlverhalten verzeihen und überdecken und wiedergutmachen. Es spielt keine Rolle, was war. Nicht mein Fehlverhalten definiert, wer ich bin, sondern mein Vater, Gott, definiert, wer ich bin, sein Kind. Es gibt kein Übel, das die Liebe des Vaters nicht verzeihen könnte. Und wir können auch nichts tun, damit Gottes Liebe zu uns weniger wird. Die ist da, dazu hat er sich entschieden für uns. Und wir können zurückkommen, immer und immer wieder. Diese Einladung, sie gilt, sie stellt uns Jesus mit diesem Gleichnis vor. Ganz egal, wie weit wir weggelaufen sind oder wie unsere Flucht aussieht, was der Auslöser zu dieser Flucht war. Aber auch wir haben solche Umkehrmomente immer wieder nötig. Vielleicht zum allerersten Mal zu sagen, ja, ich bin ganz weit weggelaufen von meinem Vater im Himmel. Und ich erkenne heute Morgen, auch wenn das hier jetzt gerade nicht der Schweinestall ist, aber vielleicht erkenne ich heute Morgen trotzdem, was da los ist, dass ich weggelaufen bin, dass alles, was ich bisher versucht habe, mich nicht glücklich gemacht hat. Oder aber ich merke, da ist irgendetwas in meinem Leben, obwohl ich schon ganz lange mit Jesus lebe, da ist aber so eine Sache, die werde ich einfach nicht los. Das kommt mir immer wieder in den Sinn und das wird das eine sein, das kann er mir nicht vergeben. Das ist zu groß. Gott wartet auf dich Du kannst ein noch so ungezogenes Kind sein. Der Vater wartet auf dich, dass du zurückkommst. Seine Liebe endet nicht. Er nimmt uns an. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Der verlorene Sohn ist wiedergefunden. Er durfte zurückkommen. Es wird gefeiert. Was für eine große Party. Aber ist das alles? Fortsetzung folgt. Amen.